Herzlich willkommen. Heute mal wieder eine neue Ausgabe hier auf diesem YouTube-Kanal. Mit dabei natürlich der Peter und ich. Hallo Peter, ich grüße dich.
Servus, Manuel. Hallo.
Ja, du bist ja schuld, dass wir jetzt mal wieder endlich hier ein Video haben. Du hast da ein Thema vorbereitet. Vielleicht, ja, man sieht ja schon Psychopathie, Erkennungsmerkmale und Schutzmaßnahmen. Jetzt weiß ich, dass diese Präsentation oder auch der Vortrag, den du da hast, der schon ein bisschen älter ist. Wie bist du auf dieses Thema gekommen und warum unterhalten wir uns heute darüber?
Also ich bin auf das Thema gekommen durch Freiwillig frei, wenn man sich mit Macht und Herrschaft und so weiter auseinandersetzt, dann bleibt es nicht aus, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe diesen Vortrag jetzt per Zufall wiederentdeckt. Ich habe einfach auf der Festplatte mal ein bisschen rumgeklickt, was wir dann alles so gemacht haben. Und dieser Vortrag stammt von einem libertären Stammtisch in Berlin. Ich glaube, das ist 5 oder 6 Jahre her. Und ich habe mir die jetzt mal durchgeguckt und festgestellt, ja, die ist ja super aktuell nach wie vor, die ist ja zeitlos und die ist auch ganz gut gelungen. Und das Thema ist einfach verdammt wichtig, wenn man sich mit Freiheit beschäftigt, weil Psychopathie ist das, was am freiheitszerstörendsten ist. Das kommt im Lauf des Vortrags noch raus. Und ich habe mir gedacht, das können wir das einfach mal auf Video bannen, weil das Thema wirklich verdammt wichtig ist und weil es euch im praktischen Leben auch hilft. Also mir hat es auch sehr, sehr geholfen. Das war mit einer der hilfreichsten Sachen in meinem Leben, sich mit dem Thema in der Tiefe auseinanderzusetzen und da zu praktischen Lösungen zu kommen.
Ich glaube, es geht ja auch erstmal hier Erkennungsmerkmale, erstmal sich bewusst zu werden, dass es Psychopathie gibt und dass Psychopathen natürlich ja, wenn sie Glück haben in ihrem Sinne, dann natürlich auch eine große Zerstörungsspur hinter sich ziehen können. Auf politischen Ebenen könnte man vermuten, dass es ja heutzutage wieder mehr Psychopathen gibt, aber das ist natürlich jetzt eine reine Vermutung meiner Seite.
Ja, sagen wir so, es wird immer deutlicher, also dass wie die psychopathischen Züge herauskommen. Manche nennen es auch Soziopathie oder Narzissmus. Komme ich auch dazu später noch. Also was es mit den Begriffen auf sich hat. Ich würde sagen,
Wir
fangen wir
starten
einfach
einfach
an.
mal, oder? Genau, ich bin
Genau.
gespannt.
Das erste Slide ist, warum ist dieses Thema so wichtig? Es besteht Lebensgefahr. Und zwar nicht nur in physischer Hinsicht, sondern auch in psychischer Hinsicht. Also es gibt, die Gefahr besteht, wenn man auf Psychopathen oder Soziopathen, Narzissten reinfällt, denen auf den Leim geht, dass man seine gesamte Lebensenergie damit aufwendet, irgendwie damit zurechtzukommen. Und das ist kein schönes Gefühl. Und es gibt Leute, die verbringen ihr ganzes Leben damit, sich mit Psychopathen herumzuschlagen. Also vor dem Hintergrund auch Lebensgefahr und dann natürlich auch die psychische Lebensgefahr. Also wenn die Psychopathie wirklich noch krasser ausgeprägt ist, dann kann es auch dazu kommen, dass man Leben und Gesundheit aufs Spiel setzt. Ich habe in meinem Bekanntenkreis, habe ich die Vermutung, dass es zu sowas gekommen ist. Also da ist jemand dann auch schwer krank geworden und die Vermutung liegt nahe, dass er kontinuierlich einfach vergiftet wurde.
Wir sprechen ja
Deswegen
auch immer
nimm
klar
dieses Thema ernst.
von den Opfern von Psychopathen, die sich durch das Aussetzen der Psychopathen in Lebensgefahr begeben.
Richtig. Ja, also dieses Thema ist wichtig auf der persönlichen Ebene, was die Beziehungen angeht. Also so, der Partner kann das Zerstörerischste sein, was einem im Leben begegnet. Also das merkt man daran, dass. Also in der Beziehung Mann-Frau passiert es öfters, der härteste Mann wird von irgendeiner Frau zu Fall gebracht, im Zweifel. Also wenn er nicht klarkommt, also zu den Strategien komme ich noch, wenn er sich nicht vor Narzissmus, Soziopathie, Psychopathie schützt und einer Psychopathin auf den Leim geht. Da kann er im richtigen Leben noch so hart sein, Soldat, Marine oder sonst irgendwas, also mit der falschen Frau wird er zu Fall gebracht. Ja, Familie ist auch eines der Hauptangriffsziele von Psychopathen und Soziopathen, weil das mit das wichtigste stabilisierende Element im Leben ist. Und worum es im Psychopathen geht, ist Macht und Kontrolle. Und wenn er die Familie zerstört, stört oder zerstört, dann vergrößert das seine Macht über sein Opfer. Arbeit und Beruf. Wir verbringen mehr Zeit in Arbeit und Beruf als mit unserem Partner oder mit unseren Kindern, mit unseren Verwandten und Freunden. Und das ist bestimmt dem einen oder anderen schon mal begegnet, dass er es mit irgendeinem Ekelpaket zu tun hatte, das einem nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist und der einem das Leben wirklich zur Hölle gemacht hat in Arbeit und Beruf und einfach seine Gedankenwelt so stark besetzt hat, dass sich die ganzen Gedanken nur noch um diese eine Person gekreist haben und negative Energie ins Leben gebracht haben. Dann gibt es nicht nur eine persönliche Ebene, sondern auch eine gesellschaftliche Ebene. Und jetzt kommen wir auch zur aktuellen Politik. Psychopathie, Soziopathie ist in der Regel der Auslöser für unendliches menschliches Leid und Elend, für Kriege, Genozide, Demozide, für enorme wirtschaftliche Schäden, für Insolvenzen und so weiter. Das ist die gesellschaftliche Ebene. Also wenn die falschen Leute an den entscheidenden Schaltstellen sind, dann kann eben das alles passieren. Deswegen ist dieses Thema so verdammt wichtig, sich damit auszukennen. Damit war es das noch lange nicht. Es ist verdammt wichtig, weil Aufklärung und Bewusstsein darüber ja so enorm wichtig ist, um sich davor zu schützen. Also erstmal geht es darum, sich selbst persönlich davor zu schützen. Das steht immer an erster Stelle für mich. Also vor allem gesellschaftlichen, vor allen übergeordneten Ebenen. Das ist dieses Thema, was ihr aus dem Flugzeug kennt. Also wenn die Sicherheitseinweisung kommt. Wenn die Sauerstoffmasken runterfallen, dann ziehen sie sich eine Maske über den Kopf und ziehen einmal an diesem Schlauch und dann beginnt der Sauerstoff zu strömen und dann ist
Danach
man
kümmern Sie sich um Kinder und
richtig. Erst danach, weil als Bewusstloser hilft man den Kindern dann auch nicht mehr oder irgendwelchen hilfsbedürftigen Leuten. Deswegen ist der Selbstschutz geht immer vor dem Fremdschutz. Selbst vor dem Schutz der eigenen Angehörigen und der Familie. Ja, warum ist das Thema noch so wichtig? Es hat eine richtige befreiende Wirkung, also im persönlichen Leben, im Alltag auch. Wenn man diese
Klicken nicht
Situation.
vergessen.
Ach so, Entschuldigung.
Das
Können
können wir schneiden dann.
wir auch nachher auch ausschneiden oder überlassen es einfach so, wie es ist. Ja, es hat eine befreiende Wirkung auf der persönlichen Ebene und ich halte es auch für eine Voraussetzung für Freiheit, also für ein Leben in Freiheit, für eine freiheitliche Gesellschaft, das zu verstehen, weil es ist nun mal der Zerstörungsfaktor Nummer eins, die Bedrohung Nummer eins für Freiheit. Und es kehrt auch so eine innere Ruhe ein und man hat einfach ein ruhigeres und einfacheres Leben, wenn man dann seine Schubladen hat, wo man bestimmte Ereignisse einfach einordnen kann. Und andere Schubladen hat, wo man entsprechende Reaktionsmöglichkeiten darauf eben parat hat. Also es erwischt einem nicht auf dem falschen Fuß.
Was würdest du sagen, Peter? Trifft jeder in seinem Leben auf seinem Wegen auch mal an Psychopathen oder auf Psychopathen? Die Chance ist ziemlich hoch, oder? Was sind da statistische Zahlen? 5% bis 10% in Führungspositionen, oder?
Ja, es kommt auf das Umfeld an. Also man sagt, in den USA ist der prozentuale Anteil in der Bevölkerung, man muss da jetzt vorsichtig sein. Also Psychopathie, komme ich jetzt auch noch dazu, also zur Definitionsgeschichte. Also ab wann gilt jemand als Psychopath? Sagen wir so, also Psychopathen, Soziopathen, ab der Schwelle, wo es wirklich schädlich wird, im täglichen Umgang mit solchen Leuten, ist in den USA bei 4% und in Europa bei 2,5 bis 3%.
Ja, trotzdem schon ordentlich. Ich meine, wenn man überlegt, du arbeitest in einem Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern, die Chance ist groß, dass einer
Bei
dabei
100
ist.
Mitarbeitern ist die Wahrscheinlichkeit nahezu 100%, also dass man mit jemandem zu tun hat. Also
Ja, gut, wollte
die
ich nochmal
Wahrscheinlichkeit ist
fragen.
sehr, sehr hoch und wenn ihr wenn ihr an euer eigenes Leben zurückdenkt oder an euren eigenen Werdegang, an euren Lebenslauf, was ihr bisher so durchgemacht habt, privat wie beruflich, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ihr es irgendwann mit so einer Situation, mit so einer Person zu tun hattet und ihr merkt es daran, dass diese Person eure Gedankenwelt einfach die ganze Zeit besetzt hat, negativ besetzt hat und euch die Energie weggesaugt hat, wie wenn man jetzt so eine Batterie leer saugt. Das ist so dieses Gefühl, was man hat, wenn man es mit Psychopathen und Soziopathen zu tun hat. So. Ich habe dazugelernt. Ich gehe sogar so weit, zu sagen, dass Freiheit, ohne dass man sich auskennt mit Psychopathie, kaum möglich ist. Weil man dann auf jeden Fall immer auf dem falschen Fuß erwischt wird und angreifbar ist. Wenn man diese ganzen Mechanismen, wie Psychopathen funktionieren, wie sie ticken, wie sie vorgehen, wenn man das nicht kennt und wenn man nicht dazu in der Lage ist, sich davor zu schützen. Ja, es kommt also darauf an, sie zu erkennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann auf sie zu reagieren, indem man sie ignoriert, isoliert, sich auch aktiv vor ihnen schützt und sich auch aktiv verteidigt. Und langfristig gesehen, also das wäre die kurzfristige Strategie und die langfristige Strategie wäre Breed them out of existence. Also ich habe keine bessere, keine passende Übersetzung gefunden. Dieses Problem sollte sich mit der Zeit über den Generationenwechsel hoffentlich einfach von selbst erledigen. Also Psychopathen sind nicht heilbar. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Da ist im Kopf was kaputt, entweder von Geburt an oder es ist durch Traumatisierung zerstört worden, komme ich auch noch dazu. Langfristig sich von denen zu befreien, hilft eigentlich nur, das über den Generationenwechsel hinzukriegen.
Generell ist es aber so, dass wir mit Psychopathen klarkommen müssen, weil sie einfach Bestandteil auch der menschlichen Gesellschaft sind, oder? Also.
Richtig, genau. Und das ist gar nicht so schwer, weil Psychopathen sind immer nach dem gleichen Strickmuster gestrickt und es gibt so ein paar Strategien des Umgangs mit denen, sodass man nicht in deren Schusslinie gerät oder aus deren Schusslinie einfach rauskommt, ohne jetzt irgendwie einen großen Krieg anzetteln zu müssen oder ohne großen Stress. Aber dazu im weiteren Verlauf noch. Ja, wir werden heute wahrscheinlich nicht alles schaffen und das in mehreren Aufnahmen dann aufnehmen. Ich gebe jetzt mal einen kurzen Überblick, worum es geht in der gesamten Präsentation. Definitionismus, das habe ich jetzt mal so anklingen lassen, also Psychopathie, Soziopathie, Narzissmus, wo sind ja die Unterschiede und so weiter, da wird ja wahnsinnig viel gestritten drum. Und dass darüber gestritten wird, ist aus meiner Sicht auch eine psychopathische Strategie. Es geht darum, bei Psychopathie geht es immer darum, die Realitätswahrnehmung anzugreifen und für die Begrifflichkeiten auch anzugreifen, die Wortbedeutungen.
Kommt mir irgendwie bekannt vor, wenn ich so an die letzten 3 Jahre denke.
Ja, also dieser ganze Wokismus ist zum Beispiel genau darauf aufgebaut. Also alles, was irgendwie religiös ist oder quasi religiös, das ist alles. Ja, da spielt dieses Thema Definitionismus herein, also dieser Definitionswahn als schon pathologisches Phänomen spielt da mit rein. Aus meiner Sicht auch eine psychopathische Strategie. Dann die Symptomatik, die ist wichtig, um zu erkennen, handelt es sich um Psychopathie oder gibt es, wie sehen die Anzeichen eigentlich aus, um das zu erkennen? Dann ein bisschen Ursachenerklärung. Also es gibt biologische Ursachen, wie es und warum es zu Psychopathie kommt, wie es entsteht. Dann gibt es auch unterschiedliche Kategorien an Psychopathen. Also es gibt Psychopathen, die sind situationsabhängig, zeigen die dieses psychopathische Verhalten. Und es gibt welche, die zeigen das einfach permanent. Also je nach dem Grad und der Art und Weise der Traumatisierung. Manchmal ist es auch ererbt, also diese Theorie gibt es auch. Ja, dann nochmal Erkennungsmerkmale, ist so ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ist nun mal verdammt wichtig, das Thema. Deswegen habe ich es wahrscheinlich jetzt so zweimal aufgenommen. Dann nochmal das Gefahrenpotenzial habe ich ja schon anklingen lassen. Dann die Schutzmaßnahmen, die relativ einfach und wirkungsvoll sind. Dann ein paar Beispiele für Umfelder, in denen sich Psychopathen tummeln und Berufsgruppen. Und zum Schluss so ein paar Beispiele. Das wäre der Überblick.
Ja, haben wir ein bisschen was vor. Schauen wir mal, wie weit wir in diesem ersten Teil kommen. Du wirst wahrscheinlich, ich will es auch nicht vorwegnehmen, aber wie könnte man das so ganz einfach beschreiben? Psychopathie. Abhanden sein von menschlicher Empathie, reicht das schon aus?
Ja, ich würde
Oder?
sogar noch allgemeiner beschreiben. Das sehen Psychopathen natürlich ganz anders, aber ich würde es einfach als Abwesenheit von Menschlichkeit bezeichnen. Also diese typischen menschlichen Attribute, die eben kein Tier und kein Gegenstand hat, zum Beispiel ja eben Empathie, Einfühlungsvermögen, Verantwortungsbewusstsein, Reue, Gefühl. Dieses Gefühl zwischen richtig und, also, dass etwas richtig oder falsch ist, dieses moralische innere Empfinden,
Da
zum
nicht
Beispiel,
vorhanden.
das ist einfach nicht vorhanden. Also, zum Beispiel, wenn es darum geht, Unschuldigen, Gewalt anzutun oder sie zu verletzen oder zu töten, ein Psychopath macht das völlig teilnahmslos. Für ihn ist das einfach nur so ein mechanischer Akt. Der denkt darüber nicht nach. Empfindet innerlich gar nichts dabei. Also so ein vollumfassender Psychopath. Da gibt es natürlich
Also,
unterschiedliche Abstufungen. Also so lässt sich
naja, ist
das
klar.
in einem Satz beschreiben.
Na gut, mal vorneweg.
Ja,
Dann
dann
weiter
kommen
im
wir
Text, ne?
weiter im Text, kommen wir zum Definitionismus. Jetzt habe ich es endlich mal richtig ausgesprochen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Begriffe für dieses Phänomen. Psychopathie, Soziopathie, Narzissmus, dissoziale oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt richtig ist, dissoziative oder dissoziale Persönlichkeitsstörung. Ja, möchte ich nicht näher drauf eingehen. Ich nehme als Oberbegriff einfach Psychopathie oder Psychopath. Definitionismus ist aus meiner Sicht eine psychopathische Strategie, um eben die Leute zu verwirren, um ihnen den Sinn für die Realität zu nehmen. Das ist mit dem Begriff Gaslighting ganz gut umschrieben. Diese Strategie zieht sich wie ein roter Faden durch alle psychopathischen Verhaltensweisen.
Um das so also verständlich zu machen, also die Strategie ist, dass es Psychopathen gibt, die es dann geschafft haben, definitionsbedingt zu sagen, nee, nee, wir sind keine Psychopathen, ich bin doch nur ein Narzisst und ich bin aber kein Psychopath, ich
Richtig,
bin
genau.
Soziopathie und du sagst eigentlich, das ist alles eine Form von Psychopathie und diese Definitionen sind eigentlich dann eine Strategie der Psychopathen, um sich besser aus dem Schussfeld zu begeben, praktisch, oder aus dem, ja, dass
Richtig.
man sie als
Also
Psychopathen erkennt.
dem Psychopathen geht es um Macht und Herrschaft und Kontrolle gegenüber seinem Opfer. Und dazu ist es wichtig, ihm alles zu nehmen, was ihm irgendwie Halt gibt. Und das betrifft auch die Wahrnehmung der Realität. Wenn ich ein festes, unverrückbares Bild von der Realität habe und mit ganz klaren Begrifflichkeiten, dann ist es wesentlich schwieriger, mich emotional aus der Bahn zu werfen, als wie wenn ich das nicht habe. Und deswegen wenden Sie diese Strategie des Gaslighting an. Gaslighting, das hat auch eine Entstehungsgeschichte, dieser Begriff. Damals wurden die Straßen mit Gaslaternen beleuchtet. Das ist in Berlin teilweise immer noch so. Und es gibt eine Filmszene, wo es auch um einen Psychopathen geht, der ja, seine Frau als Opfer traktiert. Oder war es umgekehrt? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass er ihr ständig sagt, es ist hell draußen und sie sagt, es ist Nacht draußen und das ist die Laternenbeleuchtung. Und er behauptet, nein, nein,
Ah,
das ist,
okay.
es ist Tag, es ist Sonnenlicht draußen. Und das zieht sich durch große Teile des Films. Und führt eben dazu, dass sie die Wahrnehmung für die Realität verliert und dadurch er seine Macht eben ausbauen kann über sie. Daher kommt der Begriff Gaslighting.
Mir fallen das spontan diese Plexiglasscheiben ein, die sich Leute halt vor ihre Kassen gebaut haben, um sich vor irgendwas zu schützen in den letzten Jahren. So aus Psychopathensicht muss man das doch voll abfeiern. Oder
Ja,
auch,
klar.
dass
Also
die.
alles, was irgendwie diffus ist, was man nicht so richtig wahrnehmen kann. Das ist ja auch so eine typische politische Strategie, dass man irgendein ein großes Monster irgendwie an die Leinwand malt, was man gar nicht so richtig greifen kann. Also zum Beispiel der Klimawandel, irgendein diffuses Etwas. Und damals war es halt Gott, der strafende Gott, der irgendwo über den Wolken gesessen ist und dann mit Blitz und Donner reagiert hat, wenn sich die Menschen nicht kontrollieren lassen oder nicht beherrschen lassen. Und dann kam eben der Heilsversprecher und der hat halt quasi dadurch seinen Machtanspruch begründet. Und das ist heute nichts anders, bloß die Götter werden halt einfach durchzirkuliert. Also heute ist es der Klimawandel
Durchzirkuliert.
oder ja, oder irgendein anderer Quatsch. Also ja, wenn man das mal versteht, dann gibt man nicht mehr viel, was da in den Talkshows erzählt wird, sondern dann ja, dann gucke ich halt aus dem Fenster, ob ich es mit Klimawandel zu tun habe und dann überlege ich, ja, dann ja, denkt man einfach entspannter über die Sachen nach. Also ja, macht sich keine Gedanken mehr drum, weil das ist ja genau das, was sie wollen. Also sie wollen ja die Kontrolle über deine Gedanken und deinen Körper erlangen, die Psychopathen. Ja, Definitionismus ist eben diese Strategie der Relativierung und Verharmlosung. Also hier in diesen oberen vier Begriffen. Ja, das sind so unterschiedliche Schattierungen und man kann sie nicht trennscharf definieren, diese Begriffe. Und da spielt es eben rein. Also aus meiner Sicht ist das eine klare Strategie, auch über diese Begrifflichkeiten und den Definitionismus, Relativierung, Verharmlosung zu betreiben. Unterstellung von Halbwissen kann man damit betreiben. Also man kann dann seinen Diskussionspartner aus dem Konzept bringen, indem man ihm ständig sagt, ja, du weißt ja gar nicht, was Narzissmus ist, du weißt, du kannst es ja nicht mal klar definieren und so. Du hast dich gar nicht auseinandergesetzt mit dem Thema und dann bist du eigentlich schon drin auf deren Spielfeld. Also ja, Unterstellung von mangelnder Wissenschaftlichkeit. So, apropos Wissenschaftlichkeit, dieser Vortrag ist komplett unwissenschaftlich. Also,
Keine
ist irgendwie,
Quellenangaben.
es gibt keine Quellenangaben. Doch, ich werde am Ende, vielleicht werde ich ein paar Quellen nennen, weil ich habe mir auch das mehr oder weniger angelesen, dieses Wissen. Und ich mache halt immer Folgendes. Also, ich unterziehe das einem Plausibilitätscheck, einem persönlichen Plausibilitätscheck, ob das mit meiner realen Wahrnehmung übereinstimmt oder nicht. Das mache ich bei allen freiheitlichen Themen auch. Und ich nehme immer so diese wissenschaftlichen Erkenntnisse als Anregung und entweder sind sie nützlich und passieren diesen
Anwendbar.
Plausibilitätscheck, diesen Logik-Check oder halt nicht. Und ansonsten verzichte ich einfach darauf, hier alles sauber mit Quellen zu belegen und so weiter. Kann man machen, muss man aber nicht. Also finde ich, also ich mache es einfach nicht. Ganz einfach.
Kann ja jeder selber nochmal über seine Quellen recherchieren, wenn er sie braucht. Ich denke
Eben,
auch,
am Ende.
gewisses Wissen steht ja für sich.
Ja, und es gibt ja auch nur ganz wenige richtig gute Quellen, also gerade zu dem Thema Psychopathie. Alles andere ist dann wieder, ja, fällt genau in diesen Definitionismus hinein. Also da wird über Begriffe gestritten und da geht es dann hin und her und wird diskutiert und unterstellt und bla bla bla. Also deswegen nehmt es nicht als die reine Lehre oder die reine Wahrheit, die ich euch jetzt erzähle, sondern guckt einfach, ob es plausibel für euch ist und ob es euch hilft.
Und dann ist doch schön. Und wenn nicht, dann halt nicht, ne?
Genau.
So, die Symptomatik,
Dann,
das ist ja schon mal was Spannendes, ne?
genau, also das ist, ja, wie äußert sich Psychopathie? Das ist ja das, was wir am Anfang kurz, was ich versucht habe zu beschreiben, also diese Abwesenheit von Menschlichkeit, wie äußert sich das? Also kein Mitgefühl, skrupellos, gewissenlos. Keine Empathie, herzlos, gefühllos, emotionslos, kein Schuld- und kein Reueempfinden, auch dieses Falsche, also irgendwas stimmt nicht, wenn man jetzt ganz normal sozialisiert ist, also mit Empathie und mit Liebe aufgewachsen ist, dann hat man so ein komisches, schiefes Gefühl, so ein innerliches Falschheitsgefühl, also wenn man es mit diesen Leuten zu tun hat. Ja, also kein Schuld- und Reueempfinden, es führt dazu, dass sie Fehler auch gar nicht sehen. Also Fehler, offensichtliche Fehler, die sie machen, offensichtlich schlechte Dinge, die sie tun, dass sie dafür überhaupt keinen Schuld- und Reueempfinden haben und dass sie es gar nicht als schlecht wahrnehmen und sich deswegen auch niemals entschuldigen werden dafür oder um Entschuldigung bitten werden.
Aber das ist jetzt nicht
Niemals.
gespielt, das ist nicht so, ich kann ja auch, ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe und kann so tun, als nee, nee, ich habe kein schlechtes Gewissen, aber Psychopathen haben das einfach faktisch nicht. Also für die ist es auch nicht nachvollziehbar, dass sie sich jetzt schlecht fühlen könnten, sondern die drücken irgendeinen Knopf und bringen tausende Menschen um und gehen dann nach Hause zu ihrer Frau und den Kindern zum Essen.
Richtig, genau. Genau so ist es. Also wenn sie sich entschuldigen, dann ist es nur vorgespielt. Und dann stimmt irgendwas nicht. Also dann hat man dieses Unstimmigkeitsgefühl, also dieses Falschheitsgefühl, wenn die dann mit einer unaufrichtigen Entschuldigung dann daherkommen, weil eben dieses empathische, also dieses Gefühl einfach dazu fehlt. Und das ist zum Beispiel, ja, bei vielen Politikern ist das so. Also wenn die sich entschuldigen, dann kann man oder so Beileidsbekundungen. Also ich glaube, ja, es gab so eine, ja, aktuelles Beispiel. Es gab ja Erdbeben in der Türkei mit wahnsinnig vielen Toten. Und da gab es dann eine offizielle Beileidsbekundung von unserer Außenministerin Annalena Baerbock. Und ich habe mir den Spaß gemacht, Chat-GPT zu fragen, nach einer kurzen Rede, so vielleicht 1,5 Minuten, in dem ja, das Beileid bekundet wird von einem Außenminister gegenüber einem Land Staatschef, in dessen Staat eben ein Erdbeben mit wahnsinnig vielen Opfern stattgefunden hat. Und das war quasi ein 1:1 Abklatsch, was da rausgekommen ist. Also es war sehr, sehr generisch und das hat überhaupt nichts mit Mitleid oder Beileid zu tun, also oder mit Trauer. Das war, fand ich ganz witzig. Also das hat es noch mal bestätigt.
Ob
Jo.
man das jetzt gar nicht jetzt zum Thema passt, aber alle diese Sachen, die hier stehen, die hat auch eine KI nicht und wird eine KI niemals haben können, so sehe ich das. Also das sind eben diese Sachen, die Menschlichkeit ausmachen, die
Richtig, also vielleicht kann
Psychopathen
man.
fehlen.
Vielleicht hat KI, also das ist ja keine Intelligenz, also da gehört wesentlich mehr dazu, als jetzt irgendwie so eine riesen Datenbank mit irgendeinem Abfragealgorithmus. Das ist ja nichts anderes. Also es hat mit künstlicher, also mit Intelligenz, mit Kunst hat es sehr viel zu tun, aber mit Intelligenz hat es aus meiner Sicht gar nichts zu tun. Und ja, ich habe auch mal ein bisschen damit rumgespielt und es ist genau das, was du eben sagst, es ist total leer. Also es ist unmenschlich, also Abwesenheit von Menschlichkeit passt eigentlich ganz gut. Und vielleicht kann man das dann immer so nebeneinander stellen. Also das, was ein Psychopath sagt und das, was ChatGPT sagt zum Beispiel, und da so einen Abgleich vornehmen und dann gucken, was dabei rumkommt. Also bei Frau Baerbock hat es super funktioniert.
Ja, spannend.
Ja. Gut. Dann geht's weiter. Also Psychopathie hat eine biologische Ursache und zwar ist es eine Fehlfunktion im Gehirn. Und zwar ist das eine Störung des limbischen Systems. Das limbische System sorgt für die emotionale Interpretation der Informationen, die über die Sinne reinkommen. Und diese emotionale Interpretation fehlt entweder oder sie ist gestört. Also sie ist entweder temporär gestört oder für immer. Oder also, es wird.
Jetzt warst du kurz unterbrochen.
Das ist quasi der.
Jetzt warst du bei emotionaler Interpretation
Ja.
gefehlt oder gestört, warst du kurz
Ich sehe
abgehakt.
gerade, ich habe gerade wieder.
Warte mal, bis ich wieder fängt.
Bin ich wieder da? Ja, genau. Warten wir ein
Ja,
bisschen.
genau.
So, jetzt hat er sich gefangen. Ja.
Genau. Machen wir
Genau.
nochmal dieses emotionale.
Ja, das limbische System. Das limbische System ist dazu da, die Informationen, die über die Sinne reinkommen, emotional zu interpretieren. Und das ist das, was Menschlichkeit ausmacht. Und das mündet dann in bestimmten Reaktionen oder Handlungen. Das ist quasi, ja, bei Psychopathen ist diese emotionale Interpretation gestört oder sie fehlt vollkommen. Gestört heißt entweder zeitlich, also Umstände halber, also je nach Umstand, es gibt bestimmte Trigger, wo das dann ausgeschaltet wird. Also das Phänomen hat man zum Beispiel ja bei Kriegsverbrechern zum Beispiel, also die als Soldaten wirklich übelste Grausamkeiten begehen und dann als ja treusorgender Familienvater dann wieder zurückkommen und kommt und sich dann um die Kinder kümmert und so weiter, wo du denkst, das kann eigentlich nicht sein. Das ist Umstände halber. Es kann temporär gestört sein oder halt für immer. Und dazu gibt es auch Untersuchungen. Man hat die Gehirnfunktionen, die Gehirnaktivität untersucht und man kann dann mit bildgebenden Verfahren tatsächlich feststellen, dass die betroffenen Gehirnregionen unterentwickelt sind oder zurückgebildet sind oder
Ich stelle mir das
zerstört
so
sind, einfach
vor,
inaktiv sind.
dass man so Bilder zeigt, die halt irgendwelche schrecklichen Fotos von irgendwelchen Gräueltaten und so ein Psychopath sitzt dann da und im Gehirn regt sich nichts, wo wir schon längst
Ja.
emotional platzen würden, so vor.
Ja, also solche Tests gibt es, ja. Ja. Gut. Dann kommen wir zur Entstehung. Hatte ich auch ganz kurz angesprochen. Also, es kann weitervererbt werden. Das ist aber eher selten der Fall. Und es gibt so eine Theorie, keine Ahnung, ob da was dran ist, dass eben die Adligen nur unter sich immer sich weiter, also Inzest betreiben, weil sie eben dieses Emotionale oder die Menschlichkeit an sich als, also Psychopathen verstehen das als Schwäche, die es gilt auszunutzen und für ihre Zwecke zu verwenden. Also nicht mal zu missbrauchen, weil die haben keine Kategorie für Missbrauch, also in ihrem Empfinden. Es ist einfach. Deren Perspektive ist, es funktioniert alles besser ohne diese Menschlichkeit. Es funktioniert besser. Also sie haben eher so eine mechanische Sicht. Und ja, da gibt es eben diese Theorie, dass es eben vererbt wird und dass eben da die Blaublüter eben gucken, dass ihre Reihen eben sauber bleiben und dass es da auf keinen Fall zu viel Menschlichkeit, dass über die Genetik dann einfach sauber bleibt. Keine Ahnung, ob da was dran ist, aber klingt irgendwie plausibel. Kann man mal drüber nachdenken oder irgendwie weiter nachforschen, also wen das interessiert. Ich weiß es nicht.
Wenn ich jetzt hier diesen typischen Werdegang mir auch anschaue, würde sagen, das könnte so sein, dass die letzten 3 Jahre im Verhältnis mehr Psychopathen auch produzieren werden.
Auf jeden Fall. Also das ist ja auch im Interesse von Psychopathen, die irgendwo an Macht- und Schaltstellen sind, dass sie mehr von ihrer Gattung erzeugen. Und ja, da kommen wir quasi zum nächsten Punkt, also der Erwerb von Psychopathie oder ja, psychopathischen Verhaltensweisen. Der Regelfall ist, dass das erworben wird, und zwar durch Traumata, entweder körperlicher Natur oder psychischer Natur. Damals, also als die Kinder noch geschlagen wurden, als die Frauen geschlagen wurden, als es noch üblich war, im Krieg und so weiter, also wo wirklich heftige körperliche Gewalterfahrungen stattgefunden haben, würde ich sagen, war das also mit einer der Hauptursachen für die Ausbildung von Psychopathie, Soziopathie, Narzissmus. Und heutzutage ist es eher das Psychische. Also so unmittelbare Gewalterfahrungen, ja gut, gab es jetzt während Corona vielleicht vereinzelt mal, aber die psychische Traumatisierung, die war wesentlich heftiger. Also Leute zu isolieren, Leute in Plastik zu packen, um sie dann umarmen zu können an ihren letzten Lebenstagen, das macht schon was mit den Leuten. Und zwar
Ja, und
ziemlich
auch mit den
heftig.
Angehörigen, die sowas mitbeobachtet haben, oder? Ja,
Ja,
das ist
also
auch
ich würde
Ding
schon
mit der
sagen,
Zeit.
dass das zugenommen hat und dass dieses Thema deswegen auch wichtiger wird. Weil ja, der erste Schritt zur Heilung ist immer, das zu erkennen, was eigentlich passiert ist und warum es passiert ist. Da drüber zu stehen, das von außen betrachten zu können, die Ursache zu kennen, und dann kann man sich aktiv damit auseinandersetzen und ja, sich davon wieder ein Stück weit enttraumatisieren. Ja, im dritten Punkt habe ich nochmal den typischen Werdegang eines Psychopathen aufgezeichnet. Also Traumatisierung findet häufig in der Kindheit statt, psychisch oder körperlich. Angefangen durch die Eltern, also körperlich, wenn sie die Kinder schlagen. aber auch psychisch, das ist oft viel schlimmer. Also, dass wenn Eltern ihre Kinder unter Druck setzen, weil die Kinder spüren den Schmerz, sie wissen aber nicht, wo die Ursache ist. Also, wenn sie Schläge kriegen, dann wissen sie, wo der Schmerz herkommt. Der kommt von der Hand, die im Gesicht landet. Also die können die Realität in dem Bereich, in dem körperlichen Bereich besser begreifen als im psychischen Bereich. Deswegen ist die psychische Qual, die psychische Traumatisierung wesentlich schlimmer. Das ist psychische Folter, was immer noch leider viele Eltern ihren Kindern antun. Und das Ganze wird dann fortgesetzt also im Kindergarten oft auch mit den Erziehern oder Erzieherinnen und in der Schule vor allem. In der Schule, weil diese Traumatisierung da institutionalisiert ist. Also da ist ja dieses Kindsein, Menschsein, wird da einfach bestraft. Und zwar mit einer ganz hinterfotzigen Strafe. Das ist der Versuch, die Beziehung zwischen Eltern und Kind, die ihr Leben überlebenswichtig ist, anzugreifen. Gibt vielleicht sogar also an der Stelle den ersten Hinweis für den Umgang mit der Schule. Also lasst es niemals zu, dass eure Beziehung zu euren Kindern durch die Schule gestört oder zerstört wird. Ihr müsst immer hinter euren Kindern stehen, niemals hinter der Schule. Schule hat sich den Kindern anzupassen, nicht umgekehrt.
Was ja im Moment eigentlich in beide Richtungen. Also die Kinder werden ja aufgehetzt, nach Hause zu gehen und die Eltern anzuscheißen, warum die Eltern das Klima zerstören. So, das ist ja, sag ich mal, so eine Kluft. Aber andererseits, wenn sich die Kinder nicht gut aufführen, versucht ja auch die Schule dann die Eltern auf die Seite der Schule zu ziehen. So, und dann steht das Kind alleine da gegen Eltern und Schule. Allein die Vorstellung traumatisiert ja schon fast, wenn man sich vorstellt, was da mit Kindern passiert, ja.
Ja, deswegen ist die Bindung zwischen Eltern und Kindern von Anfang an, also von klein auf, so verdammt wichtig. Also, dass ihr darauf achtet, dass da niemals irgendwas dazwischen kommt. Weil ihr seid in der Verantwortung für die Beziehung zu eurem Kind. Das Kind nicht, das hat die Erfahrung noch nicht, eine Beziehung zu gestalten.
Wenn wir jetzt mal diesen ersten Punkt, dieses Vererbliche weglassen, würdest du dann sagen, in einem liebevollen Elternhaus oder in einer liebevollen Eltern-Kind-Beziehung, wie auch immer die aussehen mag, können Psychopathen dann eigentlich gar nicht entstehen? Also ist das, wenn die Menschlichkeit von Anfang an vorhanden ist, ist das dann nicht der Nährboden? Man braucht diese
Sagen wir so, die
Traumas.
Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Also wenn sie als Kind nicht traumatisiert wurden, dann werden sie das als Erwachsene auch nicht zulassen, dass es mit ihnen geschieht. Weil dann haben sie als Kind auch gelernt, persönliche Grenzen zu setzen und darauf zu achten, die auch zu verteidigen. Und ja, ruhen quasi in sich selber, haben ein sehr gutes Körpergefühl auch aufgebaut, einen Sinn für Realität auch. Ich komme später zu ganz vielen Beispielen, wie man das schafft.
Ja, sind wir mal gespannt.
Ja. Also mit Traumatisierung in der Kindheit fängt es meistens an. Die Traumatisierung kommt dadurch zustande, dass sie so einen Widerspruch zwischen dem eigenen Empfinden und der Beobachtung anderer dann irgendwann mal feststellen. Also wenn die Traumatisierung da ist. Also wenn diese innere Instanz, also die innere moralische, ethische Instanz der Wertung, die inneren Werte, wenn das zerstört ist, wenn da irgendwas nicht funktioniert im limbischen System, dann ja, machen sie verschiedene Sachen den Tag über, also in der Kindheit schon, und bemerken, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt, weil die anderen eben irgendwie anders sind. Die weinen aus irgendwelchen Gründen, die überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Also obwohl sie jetzt irgendwie keine körperlichen Schmerzen zugefügt bekommen haben, sind die irgendwie traurig. Und das ist dieser Widerspruch, den diese traumatisierten Kinder dann bemerken und dann anfangen zu imitieren. Weil sie sehen, das bewirkt irgendwas bei den anderen Kindern, mit denen diese normalen Kinder zu tun haben, und bei den Erwachsenen. Also wenn sie Trauer zum Ausdruck bringen oder auch Verantwortungsgefühl oder sowas, wenn sie sich menschlich verhalten, dann bewirkt das irgendwas, was ihnen hilft. bei anderen Personen. Und das merken sie und sie selber sind nicht dazu in der Lage, das zu empfinden. Also sie verstehen das nicht, warum normale Kinder so reagieren, wie sie reagieren. So mit ihrer inneren Stimme auch folgen. Und das fehlt bei traumatisierten Kindern.
Und
Die
dieses
beobachten
Imitieren
das.
ist dann eine Strategie, weil man merkt, dass man das spielen kann und damit wieder Vorteile hat, wenn man sich den normalen Menschen anpasst, als Psychopath zumindest in dem, wie man sich gibt.
Ganz genau. Es wird dann nicht nur imitiert, sondern es wird perfektioniert. Also es ist wie, vielleicht hast du mal einen Synchronsprecher oder Schauspieler oder so gesehen, wie der vor der Kamera agiert, also wie der, oder wie der vor dem Mikrofon agiert. Das ist immer so eine, ja, so eine übertriebene Emotion ist da drin. Egal welche Emotion er jetzt darstellen will oder spielen will, es ist in der Regel sehr stark übertrieben. Also so verhalten sich reale Leute nicht. Die richtigen Leute, die verhalten sich eher zurückhaltender als jetzt ja, Schauspieler oder Synchronsprecher. Und das ist das, was die in ihrer gesamten Kindheit lernen. Also sie beobachten andere und imitieren deren Verhalten. Und haben das dann später als Erwachsene perfektioniert, weil sie sehen, sie haben dadurch mehr Macht, sie haben dadurch Kontrolle. Sie können das Verhalten anderer Leute, indem sie
Imitieren.
dieses Verhalten imitieren, kontrollieren. Und
Okay, spannend.
das führt auch dazu, dass ja gerade die härtesten, schlimmsten Psychopathen, Soziopathen so charismatisch sind. Also die kommen in den Raum rein und dann ja, alle gucken hin und wenn die irgendwas sagen, dann hören alle zu. Also die ganzen Gespräche verstummen. Jeder hört zu und so im ersten Moment wirken die sehr offen und angenehm und aufmerksam und so weiter. Und das ist typisch für die und das liegt eben genau an diesem typischen Werdegang von einem Psychopathen. Die haben das gelernt von der Pike auf.
Eigentlich ist das Schauspielern, was man halt dann auch lernt von Anfang an, wo andere sich gar keinen Kopf machen, sondern einfach immer sie sich selbst sind und halt Emotionen zeigen, wenn sie da sind. So hat der Psychopath eigentlich sein Leben lang das trainiert, abgeschaut und perfektioniert, weil es ja nicht aus der Emotion herauskommt, sondern halt eben auf Abruf dann.
Richtig. Und rate mal, welche Berufsgruppe besonders durchsetzt ist mit Psychopathen.
Noch nicht
Also
zu
die
viel
Schauspieler
verraten, aber ich
gehören dazu.
vermute.
Ja, die gehören mit
Ja,
dazu.
und die Politiker eventuell, aber. Na, jetzt haben wir eh auch schon eine
Ja.
gute Zeit. Vielleicht, jetzt weiß ich nicht, was noch kommen würde, aber vielleicht wollen wir hier mal einen Abschluss finden für Part 1. Ist das für dich passend oder unpassend? Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt als nächstes.
Ja, als nächstes würden noch Kategorien kommen vom Psychopathen. Ja, lass uns noch ein bisschen weitermachen. Okay.
Horn.
Gut. Ja, das habe ich vorhin schon angesprochen. Also es gibt verschiedene, ja, Kategorien in Anführungszeichen von Psychopathen. Also Leute, die permanent psychopathisches Verhalten zeigen und Leute, die eben temporär oder je nach Situation ja, sich psychopathisch verhalten. Und es kann eben getriggert werden oder die äußeren Umstände führen eben dazu. Also so, ja, man kennt es von Kriegstraumata, von Soldaten, also wenn die irgendwelche lauten Geräusche hören oder Explosionen oder sowas, dass die plötzlich, ganz plötzlich ihr Wesen komplett verändern. Und es gibt auch, ja, zusätzlich zu dieser plötzlichen Änderung gibt es auch diese graduelle Zunahme bei bestimmten Rahmenbedingungen, Zunahme und Abnahme von Psychopathie. Das ist eigentlich selbsterklärend. Ja, dann noch eine Sache. Was für ein Selbstbild haben Psychopathen eigentlich? Das vielleicht, ich habe es mal versucht, anhand von Zitaten zu beschreiben. Ich bin ein besserer, perfekterer Mensch als jetzt normale, die irgendwie rumheulen, wenn irgendwas traurig ist oder so. Oder wenn sie irgendwas bereuen. Ich mache alles richtig. Ich muss mich für nichts entschuldigen. Ich bin für nichts verantwortlich. Gefühle sind ein Zeichen für Schwäche. Es ist vollkommen in Ordnung, die Gefühle anderer auszunutzen. Wer sich ausnutzen lässt, ist selbst schuld. Fressen oder gefressen werden. Wie bekomme ich den nächsten Adrenalinkick? Also das ist quasi der Hauptmotor, und das Adrenalin kommt eben durch Macht und Kontrolle. Ja, und zum Schluss nochmal zum Beispiel, wie kannst du die Pistole, mit der dein Sohn seine Mutter erschossen hat, seinem Bruder schenken? Wieso? Die Pistole hat doch einwandfrei funktioniert.
Also die komplette
Also,
rein mechanische Denke und
richtig.
keinerlei menschliche Konsequenz.
Ich glaube, diesen Fall
Ja.
gab es tatsächlich. Also, das war ein Ehepaar, wo er einfach total psychopathisch war, und das kam dann in irgendeine Therapiesitzung oder so, kam das dann
Wieso? Die war noch
genau zu
gut, die war doch zu
diesem
schade zum Wegschmeißen.
Unterhaltung. Ja, richtig, genau. Also,
Vielleicht,
ja,
wenn
wo
ich
man
einmal
als
kurz
normaler Mensch
einhaken.
sagt, ja, das kann ja nicht sein.
Und jetzt hier diesen
Ja.
Punkt, wie bekomme ich den nächsten Adrenalinkick? Jetzt, wenn ich so, ich bin ja auch Fun-Sportarten begeistert, Skateboard fahren, Snowboard fahren. Aber das ist nur keine Psychopathie, oder? Nur wenn man auf sowas steht. Also die holen sich diesen Adrenalinkick durch das Beherrschen von Opfern.
Ja. Also
Nicht jeder
den.
Fallschirmspringer ist Psychopath.
Nein, also das geschieht immer auf Kosten anderer, der
Ja,
Adrenalinkick.
okay.
Ja, das ist, glaube ich, wenn du mit deinem Fahrrad rumfährst, das ist nicht auf Kosten anderer.
Nee, ist nur auf Kosten meiner eigenen Knochen dann.
Ja. Okay, ich würde sagen, das reicht erstmal als Einleitung. Weiter geht es dann mit Erkennungsmerkmalen, also verschiedene Verhaltensweisen, wo man weisen, die klar darauf hinweisen, dass es sich um Psychopathen handelt oder Soziopathen. Dann nochmal dann geht es weiter mit dem Gefahrenpotenzial und dann mit den Schutzmaßnahmen.
Ja, aber mit
Ja,
dem
oder
erstmal
können wir
erkennen ist ja das
eigentlich,
Wichtigste.
ja, das Erkennen ist wichtig, und auch das Tragweite zu sehen, die Folgen davon, wenn man das nicht erkennt, die sind katastrophal. Also das ist das Schlimmste für jemanden, der freiheitlich unterwegs ist, was man sich vorstellen kann. Und dann die Schutzmaßnahmen, die überraschend einfach sind, weil eins nehme ich schon mal vorweg, Psychopathen sind nicht besonders intelligent. Sie sind immer nach dem gleichen Strickmuster gestrickt, und das macht sie berechenbar, und darauf kann man sich dann vorbereiten, und dann wird man nicht auf dem falschen Fuß erwischt. Aber
Na gut, dazu
das
dann beim
sparen wir uns
nächsten
dann auf
Mal
für den
hier
zweiten Teil.
genau der Cliffhanger hier. Jetzt schauen wir, ob das alles gut funktioniert hat. Ja, nee, cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass du die Präsentation rausgekramt hast. Ich denke, da wird der ein oder andere was mitnehmen können und auch in der heutigen Zeit aktueller denn je. Nee, Peter, ich schaue mal, was hier funktioniert und wir schalten dann wieder ein zu Teil 2.